zurück. Aber er hat ihnen versprochen, dass sie mit der Kraft vom Heiligen Geist erfüllt werden. Was nachher kommt, ist eine Geschichte, die so fantastisch ist und gleichzeitig so bodenständig, dass sie nur wahr sein kann. Lieber Theophilus, du kannst dir nicht vorstellen, was jetzt wieder passiert ist. Nachdem der Paulus mit seinen Begleitern auf der dritten Missionsreise viele Gemeinden besucht und ermutigt hat und auch immer Älteste hat eingesetzt, sind sie schliesslich in Jerusalem angekommen. Dort ist es passiert. Der Paulus ist ergriffen worden und von den Juden angeklagt worden, weil das, was er lehrt, gegen das Gesetz und gegen die jüdische Tradition verstoßen ist. Um das Ganze zusammenzufassen, durch verschiedene Verhöre und Verteidigungsreden hat sich der Paulus auf den Kaiser in Rom berufen. So ist der Paulus mit anderen Gefangenen, mit vielen Soldaten, den mühsamen Seeweg nach Rom angetreten. Die Fahrt war alles andere als einfach. Immer wieder war der Wind so stark, dass sie kaum vorwärts kamen. Der Paulus hat darum den Seeleuten vorgeschlagen, dass sie mit der Weiterfahrt warten sollten, bis der Winter vorbei ist. Doch es ist anders herausgekommen. Schon kurz nachdem sie weitergereist, ist ein gewaltiger Sturm aufgekommen und sie mussten das Schiff aufgeben und sich einfach von den Wellen treiben. Ein Engel vom Herr hat in der Nacht zum Paulus geredet und ihm gesagt, dass alle gerettet werden. Das Schiff ist näher auf eine Sandbank aufgelaufen und ist verloren gegangen, weil der Sturm auseinandergebrochen hat. Doch alle 276 Leute sind gerettet worden. Sie sind auf der Insel Malta gestrandet und haben dort den Winter verbracht. Schlussendlich sind sie gleich noch nach Rom gekommen, wo er von der Gemeinde herzlich aufgenommen wurde. Es ist ihm sogar erlaubt worden, dass er in einem relativ entspannten Hausarrest in einer guten Wohnung leben konnte und nicht in einem dunklen Gefängnis. Doch wie der alte Paulo halt so ist, du kennst ja mittlerweile meine Briefe, der geht einfach nie auf. In einer grösseren Konferenz mit den Juden hat er ihnen glasklar aufgezeigt, dass Jesus der verheißene Christus ist. Und mit vielen anderen hat er sich regelmässig zum Gebet und zum Austausch getroffen. Unermüdlich hat er vom Reich Gottes predigt und hat viele Briefe geschrieben an verschiedene Gemeinden, die er gegründet hat. Eigentlich hätte Paulus schon lange einen Gang zurückschalten können. Aber der denkt gar nicht drauf. Golden Age halt. Ja, wo das Feuer brennt, da brennt es. Lieber Theophilus, ich glaube, das reicht jetzt mit meinem Brief. Ich denke, die Ginte geht jetzt sehr langsam mal aus. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Storys der Hoffnungsträger so begeistert hast aufgenommen. So machen wir weiter, bis der Herr wiederkommt. Liebe Grüße, Lukas.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute Morgen da sein darf. Es ist für mich eine grosse Ehre, eben auch die Predigtserie, die Reihen abzuschliessen. Und ich meine, die Apostelgeschichte ist so ein faszinierendes Buch. Es ist unglaublich, was man dort alles lesen kann. Und was mich begeistert ist, dass wir ja immer noch in der Apostelgeschichte drin sind. Also es gibt ja, wenn man die Apostelgeschichte jetzt liest, am Schluss, es ist nicht ein Abschluss, sondern es geht weiter. Also, jeder von uns ist ein Part, ein Teil von dieser Apostelgeschichte. Das freut mich mega. Und wir sind auch in Herzogenbuchsee, ein Teil von der Apostelgeschichte. Ich bin dort Pastor und seit etwa 10 Jahren bin ich dort Gemeindeleiter und Pastor und wir bauen Gottes Reich. Und wie bereits gesagt, für mich ist es etwas ganz Besonderes, dass ich hier sein darf, weil ich kenne auch den einen oder anderen hier von Burgdorf. Ein Grund, warum ich in Herzogenbuchsee bin, ist eben, hat mit jemandem zu tun, der hier auch in die Gemeinde geht. Und ja, genau, also eine gewisse Verbindung ist schon da. Und wir haben auch schon mal Praktikanten von hier gehabt, von Burgdorf. Also genau, wir sind euch sehr nahe. Etwas anderes möchte ich noch sagen, was mich jetzt begeistert hat, ist, dass wir auch einen Pfingstgottesdienst feiern. Ja, dass man auch Geistesgaben erlebt, das ist so ein wichtiger Teil. Und dass man das umsetzen kann, auch in dem größeren Kontext, in der Gemeinde, das Ja, mich berührt das. Ich finde das mega cool. Merci vielmals, dass ihr euch auch brauchen lasst. Eben, das ist Apostelgeschichte, hätte ich jetzt mal einfach so gesagt. Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass wir hier in deinem Namen versammelt sind. Und ja, dass du, Heiliger Geist, das Wort, das wir jetzt miteinander hören, dass du das lebendig machst. Dass es etwas ist, das in unser Leben hineinredet, das uns anspricht. Du siehst, wo wir stehen, was wir brauchen. Und ich danke dir auch schon durch dein Reden, auch, dass es passiert ist im Lobpreis oder jetzt eben durch die Eindrücke. Und ich danke dir auch, dass jetzt gerade in dieser Predigt auch darf dein Reden gehört werden und merkt werden, dass du für uns parat hast. Ich danke dir auch dafür. Amen. Wenn ich das so höre mit dem Paulus, unermüdlich, er ist immer dran. Und dann schaue ich mich so an, ganz ehrlich, ich bin eher so ein bisschen der Gemütliche, so ein bisschen entspannter angeht, auch wenn ich vom Dialekt höre, dass ich nicht aus dem Kanton Bern bin. Ja. Ich finde es schon cool, Gas zu geben, so richtig mal etwas anzureissen. Aber ich finde die Zeit vom Erholen, Zurücklehnen, Entspannen, finde ich genauso auch wichtig, oder? Ich liebe es, irgendwo noch einmal anzusitzen, in einem Strassencafé oder irgendwo in einem Loungebar oder wo auch immer, ein Bierli oder ein Kaffee zu trinken und die Leute zu beobachten. Einfach so zurückzulehnen. Ich finde das so etwas Entspanntes. Und dann hört man so eine Lebensgeschichte wie die von Paulus, wo wirklich, der ist unermüdlich dran. Und ein bisschen fühle ich mich dann so ein bisschen ertappt und denke, hey, müsste ich echt mehr machen? Müsste ich echt aktiver werden? Und gerade wenn es um das Thema Evangelisation geht, müsste ich mich echt mehr dort investieren? Und ich weiss, es gibt so Menschen, die sind unglaublich aktiv, die sprühen vor Energie. Da läuft ständig immer irgendwo irgendetwas. Und da kann ich nur staunen und nebenan stehen und denken, wow, hey, woher nimmst du deine Energie? Auch wenn es ums Evangelistische geht, gibt es so Leute, die sind ständig, man geht auf die Straße, man redet Leute an und unglaublich. Mir ist der Markus Bettler in den Sinn gekommen. Vielleicht kennt der ein oder andere der Gemeindeleiter, glaube ich, so Spiez von B plus Spiez. Das ist unglaublich, wenn der an mich kommt und erzählt, was er dir alles erlebt hat, denke ich, oh, wow, müsste ich echt mehr? Genau. Wie tickst du? Was bist du für ein Typ? Bist du auch eher so der Gemütliche wie ich? Oder bist du eher so der Markus-Bettler-Typ, der Vollgas gibt und voll und Evangelisation pur? Hey, tauscht doch kurz miteinander aus darüber. Der neben dir sitzt und red mal kurz schnell darüber. Was bist du für ein Typ? Eher so der Aktive oder eher so der Gemütliche? Ich glaube, wir haben auch nach dem Gottesdienst noch die Möglichkeit, im Kirchenkaffee, wo ihr auch hier ein paar Stück weiter oben, Stock weiter oben, im 15. Stock, dann könnt ihr den Kontakt, den Austausch noch weiterführen. Ja. Manchmal ist es so ein bisschen spannend, auch zu hören, hey, wie findet denn der andere das? Wie erlebt denn der andere das? Die grosse Frage, die im Zusammenhang mit Apostelgeschichte 27 und 28 auftaucht, ist, was braucht es, damit wir in unserer Jesus-Nachfolge so unermüdlich sein können? Und zwar unabhängig von unserem Naturell, von unserem Typ, wie wir einfach ticken. Unabhängig von irgendwelchen Lebensumständen, wo wir ja drinnen sind, die sich ja auch ständig ändern. Und wir sind so in diesem Abschnitt, in diesen beiden Kapiteln, sind mir drei Punkte aufgefallen, wo so ein bisschen helfen können, wie können wir dranbleiben, wo uns einen Impuls geben können, was es brauchen könnte, dass wir überhaupt dranbleiben können. Und ich möchte die gerne mit euch jetzt kurz anschauen. Für den ersten Punkt schauen wir mal kurz aufs Schiff. Das Schiff, das einen Sturm überlebt hat. Alle sind so ein bisschen erschöpft, man mag nicht mehr. Und man treibt irgendwo auf dem Meer. Es ist so eine unangenehme Situation. Man weiss nicht so recht, was ist jetzt? Überleben wir die ganze Geschichte? Wie ist jetzt das? Wo geht es an? Wie geht es weiter? Man ist hilflos. Ja, das Schiff treibt um, unkontrolliert. Und man weiss irgendwie die Realität, wenn man so ein bisschen mal die Distanzen anschaut, bin mal in der Predigtvorbereitung mal so ein bisschen schauen, dort das Mittelmeer und wo sie dann nachher eben angekommen sind auf Malta und sie sind irgendwo zwischen denen dort ist ihr Schiff getrieben und dann nachher muss man sagen, ja, eigentlich Rettung ist unmöglich, oder? Aber dann redet Paulus zu den Männern auf dem Schiff und er erzählt davon, dass er einen Engelerscheinung hatte und dass der Engel ihm gesagt hat, dass sie gerettet werden. Und dann nachher lässt er folgenden Satz fallen. Und jetzt merke ich gerade, ich habe meine Fernbedienung. Genau. Das ist fast wie ein Buch. Ich vergesse ja, ich habe meine Fernbedienung. Eben, wir lesen dort Apostelgeschichte 27, 25. Das sagt der Paulus. Darum, Männer, seid guten Mutes, denn ich vertraue auf Gott, dass es so geschehen wird, wie mir gesagt worden ist. Der Paulus macht hier eine grundlegende Haltung sichtbar. Das, was für ihn wahr ist, wenn es um die Jesus-Nachfolge geht. In dieser wirklich extrem aussichtslosen Situation nimmt er eine starke Glaubenshaltung ein und sagt, hey, ich vertraue auf Gott. Ich vertraue auf das, was Gott mir gesagt hat. Und man merkt, dass das wie so ein Schlüssel ist für die Nachfolge von Paulus, für seine unermüdliche Nachfolge. Und wisst ihr was? Ich finde es extrem spannend, dass die Nachfolge oder das Unermüdliche hier nicht mit einem Aktivismus verbunden ist. Es ist nicht die Rede davon, dass der Engel ihm gesagt hat, jetzt musst du anfangen zu rudern oder du als Zeltmacher könntest anfangen Segel zu flicken, sondern er redet über das Vertrauen. Er sagt, hey, vertrau mir, das, was ich dir sage, das werde ich einhalten. Und der Paulus sagt auch, hey, ich vertraue auf das, was Gott mir gesagt hat. Ich halte an dem fest, was er mir zugesagt hat. Und dabei, wenn man das so ein bisschen liest und auch so ein bisschen den Kontext liest, merkt man, Paulus ist ganz ruhig. Relativ entspannt in dieser wirklich aussichtslosen Situation. Weil er eben das Vertrauen auf Gott als seine Grundlage sieht. Und ich frage mich dabei, fängt echt unermüdliche Nachfolge gerade dort an, wo wir loslassen können? Wo wir abgeben können, wo wir eben aus dem Vertrauen auf Gott herausleben können, wo wir unser Leben können auf das bauen können, was Gott sagt, was er uns zugesagt hat. Ich meine, wir haben mit der Bibel Gottes Wort und dort drinnen sind so viele Sachen, Verheißungen, Versprechungen. Und wir erleben dort auch gerade heute im Gottesdienst wieder Gottes Reden ganz persönlich. Und ich glaube, dass unermüdlich Jesus nachfolgen ganz viel mit dem zu tun hat, dass wir unser Leben auf das bauen, dass wir auf Gott vertrauen und es für wahr halten, was in der Bibel in ihnen steht, es für persönliches Ansprechen von Gott in unserem Leben halten, wenn wir so Sachen hören, wie jetzt, heute Morgen. Und ich habe mich auch gefragt, hey, hat das unermüdliche Nachfolgen, vielleicht gerade dort sein Ursprung, wo wir bereit sind, zu kapitulieren. Zu sagen, ich schaffe es nicht. Ich brauche einen göttlichen Beistand. Und ich glaube, dass gerade das ein ganz wichtiger Bestandteil ist, wenn es darum geht, in unserem Alltag auf Gott zu vertrauen, aus dem Vertrauen auf Gott zu leben. Wir leben in einer Zeit, die unglaublich aufs Machbar, so einen Machbarkeitswahn hat, kann man sagen. Alles ist möglich, musst du nur richtig anpacken. Und ich glaube, das ist eine der grossen Gefahren in unserer Gesellschaft, dass man dann auf sich und seine Möglichkeiten vertraut und manchmal wie so ein vergisst, hey, auf was baue ich mein Leben? Und dass eben dort in dem auch ein Vertrauensverlust auf Gott möglich wird. Und gerade darum möchte ich heute Morgen dazu ermutigen, dass wir den Schritt, den Paulus hier macht und er ganz klar zum Ausdruck bringt und sagt, ich vertraue auf Gott. Dass wir den vielleicht für uns ganz persönlich auch heute Morgen machen. Ich kenne deine Situation nicht, wo du drinnen stehst. Aber ich glaube, dass es immer wieder auch eine ganz bewusste Entscheidung braucht, zu sagen, hey, das sind meine Herausforderungen nächste Woche und ich vertraue darauf, dass Gott einen guten Plan hat. Und ich würde gerne wie einen Moment Zeit geben, wo wir darauf antworten können. Einfach 2-3 Minuten, wo jeder für sich selber am Platz mit einem kurzen Gebet kann sagen, ja, well, Gott, schau, da ist mein Punkt. Da möchte ich wieder neu darauf dich vertrauen. Okay. Nehmen wir uns doch kurz die Zeit. Ein zweiter Punkt ist mir in der Begegnung der römischen Juden mit dem Paulus aufgefallen. Eben, der Paulus ist dann in Rom und ruft dann die Verantwortlichen von der jüdischen Gemeinde zu sich. Und er möchte ihnen Jesus näher bringen. Er möchte ihnen vom Evangelium, von Christus erzählen. Und die Juden sind eigentlich mal zuerst sind recht offen, sind interessiert, wenn sie hören, was an diesen Gerüchten dran ist, die sie auch mitbekommen haben, eben von denen, die da eben eine neue Lehre mit sich bringen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 28, 22 bis 24. Eben, die Juden sagen, wir würden aber gerne von dir hören, wie du denkst. Von dieser Sekte ist uns nämlich bekannt, dass sie überall auf Widerspruch stößt. Nachdem sie mit ihm einen Tag vereinbart hatten, kamen sie in noch größerer Zahl zu ihm in seine Unterkunft. Er legte ihnen alles dar, indem er Zeugnis gab vom Reich Gottes und sie ausgehend vom Gesetz des Mose und von den Propheten von Jesus zu überzeugen suchte. Vom frühen Morgen bis zum Abend. Einige ließen sich überzeugen von dem, was er sagte, andere aber schenkten ihm keinen Glauben. Ohne sich einig geworden zu sein, brachen sie auf. Eigentlich eine typische Reaktion von den Juden, wenn der Paulus ihnen das Evangelium weitergebracht hat. Wir sehen es auch an anderer Stelle in der Apostelgeschichte, dass es kontrovers gibt. Dort, wo der Paulus anfängt, das Evangelium verkünden, in den Synagogen, bei den verantwortlichen Juden, dann nachher ist man sich uneins. Die einen entscheiden sich dafür, sagen, mal, das glauben wir, die anderen sagen, nein, das ist Blödsinn, das kann gar nicht sein. Und ganz ehrlich, ich kann die kritischen Juden absolut verstehen. Ich meine, das Evangelium vom Paulus, oder Paulus da verkündet, das bringt ihr das Glaubenskonzept durcheinander. Das kann doch nicht sein, dass Jesus, der gekreuzigt ist, der Messias ist. Einer, der stirbt wie ein Verbrecher. Und dass sich Gottes Reich auf diese Art und Weise offenbart hat, das ist doch gar nicht möglich. Und man merkt, wie die Juden durch die Botschaft vom Evangelium enorm herausgefordert werden in ihrem Glaubensalltag. Die haben sich doch das eingerichtet mit all ihren Regeln und mit ihren Traditionen, die sie drinnen leben. Und man verrichtet ja treu auch entsprechend seinen geistlichen Überzeugungen irgendeinen Dienst in der Gemeinde, in der Kirche. Und jetzt kommt plötzlich einer und stellt all diese Sachen in Frage. Fordert raus. Sich das mal zu überlegen, ist es wirklich so? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich nicht ähnlich reagiert hätte wie die Juden mit dieser Infragestellung. Ob ich auch nicht zuerst mal gesagt hätte, hey Paulus, ja komm, also gell. Schon noch interessant, dass du das sagst, aber ist es wirklich so? Wenn wir in der Kirchengeschichte schauen, dann merken wir, hat es immer wieder so Momente gegeben, wo so Leute auftreten sind, die herausgefordert haben. Klassisches Beispiel ist die Reformation, Martin Luther, Zwingli. Die sind angestanden und haben die Machthaber von der christlichen Kirche herausgefordert, denn dass sie gewisse Sachen in Frage gestellt haben. Auch die ganzen Erweckungsbewegungen. Die haben Sachen verkündet, und plötzlich merkt, ja, kann das denn überhaupt so sein? Pfingstbewegung, klassisch, oder? Wo plötzlich mit geistlichem Wirken in einem Gottesdienst rechnet, hey, das kann doch gar nicht sein. Also, Man ist herausgefordert, oder? Und ich habe mich angefangen zu fragen, könnte es echt sein, dass zum Geistlichen dranbleiben gerade eben auch diese Herausforderung gehört? Und als ich mich gefragt habe, bin ich noch bereit, mich geistlich herausfordern zu lassen? Ich bin jetzt doch schon eine Zeit lang im geistlichen Dienst unterwegs, eine Zeit lang Christ, habe noch Theologie studiert und so weiter und so fort. Lass ich mich geistlich noch herausfordern? Wir hatten letzte Woche eine Kleingruppe und seit kurzem kommt dort ein älterer Mann, der irgendwo noch einen schwierigen Gemeindehintergrund hat, aber Jesus hat ihn wirklich in unsere Kleingruppe hineingeführt. Und wir sind im Moment im Jakobusbrief dran, wo so ein, ja, die, die den Jakobusbrief kennen, das ist so ein, ja. Gnade und Gesetzlichkeit und so, das ist einfach ein Thema, ja. Und es ist toll, wir haben es wirklich toll, es sind gute Gespräche. Und dann jetzt letzte Woche hat der Mann sich sehr stark in die Richtung auch geäussert, wo er gesagt hat, er hat gewisse Sachen in seinem Leben einfach aufgegeben, wie zum Beispiel das Fernsehen schauen oder Alkohol trinken. Oder ja. Und es ist interessant, wie dann die Leute in den Gruppen reagiert haben. Was? Nein! Du musst, weißt du, wir sind ein Leben aus der Gnade, du musst das nicht so eng sehen, das ist doch, weißt du, das ist nicht so schlimm. Und ja, also, Jesus hat uns ja gerettet, bist nicht so eng, ja. Und dann, es ist zum Teil wie ein bisschen Beziehungen reingegangen, wo er ganz bewusst dann abgebrochen hat, weil er einfach gemerkt hat, die tun ihm nicht gut. Und wo sie auch, ja, wo man einfach gemerkt hat, was, so eng lebst du deinen Glauben? Und ja, das kann man so sehen, das kann man so sehen. Aber ich bin dort gehockt und habe denkt und das dann nachher auch gesagt habe, hey, sind wir echt manchmal einfach ein bisschen, lassen wir uns nicht herausfordern in unserem Glauben. Machen wir es uns einfach manchmal zu einfach. Richten wir es uns so ein, dass es einfach für uns passt. Aber entspricht denn das dem, wo Jesus für unser Leben möchte? Bin ich bereit, mich geistlich herausfordern zu lassen? Und mir ist da natürlich auch Apostelgeschichte 2, wo der Petrus predigt in den Sinn kommt und wo die Leute getroffen sind, tief im Herzen getroffen sind. Und ich frage mich schon, lohne ich mich noch so treffen vom Evangelium? Von dieser gewaltigen Botschaft, dass Gott, Jesus Christus, sein Leben gelassen hat für mich und dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und mir so eine Möglichkeit bietet, mein Leben anders zu leben. Erfülltes Leben, heiltes Leben. Lass ich mich von dem noch ansprechen? Berührt es mich noch, das tiefste in meinem Herz drin? Oder bin ich schon so, eben wie die Juden, gespurt und möchte lieber nicht viel ändern in meinem Leben? Weil es könnte ja herausfordernd werden. Ich bin tief davon überzeugt, wenn wir unermüdlich dranbleiben wollen, dann brauchen wir solche Schritte. Dann müssen wir uns herausfordern lassen. Wenn wir uns nicht immer wieder herausfordern lassen, wir schlafen ein. Es wird zu einer Tradition. Auch da möchte ich kurz einen Moment Zeit geben, dass wir darauf antworten können. Vielleicht hat es dich jetzt gerade getroffen, wo du merkst, hey, ja genau, da bin ich eingeschlafen. Oder vielleicht grundsätzlich in deinem Glaubensleben merkst du, hey, wir leben so ein aus Tradition. Ja, die Liebe zu Jesus ist da, aber irgendwie brennt es nicht mehr. Dann nachher glaube ich, möchte Jesus ganz persönlich dich ansprechen und du kannst Antwort geben, indem dass du auch mit einem kurzen Gebet darauf reagierst. Nehmen wir uns doch kurz Zeit dafür. Der dritte Punkt zeigt sich beim Paulus dann genauer bei dem, was er sagt, was er verkündet, was es geht. Der Grund, warum er die Juden zu sich ruft, hat ja mit dem zu tun, dass er ihnen möchte Jesus Christus näher bringen. Er möchte von dem Evangelium erzählen. Und das zeigt sich aber nicht nur bei den Juden, wo er ihnen dann nachher das Evangelium weitergeben möchte, sondern es ist eigentlich so der, wie soll ich sagen, das, was er dann nachher in diesen 2 Jahren in dieser Wohnung, die er in Rom hat, dann nachher macht, dieser Gefangenschaft. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 28, 30 bis 31. Paulus blieb 2 Jahre lang in seiner eigenen Wohnung und empfing alle, die zu ihm kamen, verkündigte das Reich Gottes und lehrte über Jesus Christus, den Herrn, in aller Offenheit und ungehindert. Man merkt, dass Paulus enorm wichtig ist, dass er das Evangelium verkünden konnte. Das Evangelium ist für ihn über allem gestanden. Nein, nicht das Evangelium, sondern Christus ist für ihn wirklich alles gewesen. Und die Botschaft von dem rettenden Jesus, das hat er müssen verkünden. Das ist sein Lebensinhalt gewesen. Das hat ihn prägt in allem, was er gemacht hat. Ihm ist nicht in erster Linie um seine Gerechtigkeit gegangen. Ich meine, er ist ja angeklagt und darum ist er in der Gefangenschaft. Ihm ist es nicht darum gegangen, dass er gerecht gesprochen werden kann, dass er wieder frei kommt, sondern ihm ist darum gegangen, dass Christus verkündet wird, dass Evangelium verkündet wird. Alles andere war eigentlich sekundär, war nicht so wichtig. Und ich glaube, da wird das Kernelement deutlich, wenn es darum geht, im Glauben unermüdlich dran zu bleiben. Es ist nämlich die Frage nach dem Motiv. Warum tue ich, was ich tue? Und wenn diene ich mit dem, was ich tue? Geht es um mein Wohlbefinden? Geht es darum, dass ich vorankomme, dass es eben mir gut tut, dass ich mich entwickeln kann? Oder geht es wirklich um Christus? Um sein Evangelium? Und ich habe mir überlegt, ob nicht genau das ein Punkt ist bei uns Christen, dass wir wie manchmal das Motiv verwechseln. Menschen werden plötzlich wichtiger. Die Art und Weise, wie eine Predigt übergebracht wird, wird wichtiger. Die Qualität des Lobpreises hat einen enorm hohen Standard. Das Ambiente in einer Gemeinde muss richtig sein. Und das sind alles Sachen, die wichtig und gut und so sind, aber vergessen wir dabei manchmal nicht, um was es eigentlich geht. Nämlich um Christus. Um das Evangelium. Der Paulus lebt da in einer Radikalität etwas vor, was mich persönlich immer wieder herausfordert. Weil ich achte mich ja manchmal auch auf die Äußerlichkeiten, orientiere mich an den Äußerlichkeiten. Aber ich glaube, dass wenn wir unermüdlich unterwegs sind, müssen wir uns immer wieder auch die Frage nach dem Motiv stellen, warum mache ich denn Sachen? Mache ich es, damit ich gut dastehe? Mache ich es, dass irgendwie ich einen Menschen zu wichtig nehme? Oder mache ich es einfach, weil Christus im Zentrum steht, das Evangelium soll verkündet werden. Ist Christus und sein Evangelium mein Antrieb? Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, gerade im Zusammenhang, wenn es darum geht, unermüdlich dran zu bleiben. Dass man immer wieder auch überprüft, hey, warum mache ich die Sachen? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Warum helfe ich irgendwo in einem Dienst in der Gemeinde mit? Ich würde sogar noch ausweiten. Warum gehe ich arbeiten? Warum? Was ist das eigentliche Motiv? Weil der Sinn von unserem Leben ist ja, dass wir Gott anbeten, ihn dienen. Und indem, dass Christus, Jesus, Mensch geworden ist, dass er eben alles für uns da hat, uns die Möglichkeit gegeben, dass wir wieder in die Beziehung hineinkommen, dort gesunden, zeigt sich ja eigentlich auch gerade, dass wir können, dass eigentlich das ganze Leben soll durchdringen soll. Dass Christus an erster Stelle steht. Egal, ob wir jetzt in einer Kirche arbeiten oder ob wir sonst in der Privatwirtschaft draussen arbeiten. Und darum die Frage, unermüdlich, Jesus nachfolgen, ist immer auch verbunden mit der Frage, aus was für einem Motiv lebe ich? Gestalte ich mein Leben? Ist es Christus oder bin ich es? Und ich möchte auch jetzt kurz Zeit geben, dass wir einfach mal überlegen, hey, warum mache ich die Sachen, die ich mache, in der Kirche, in meinem Leben? Und dass wir vielleicht gerade neu auch bekennen und sagen, jawohl, ich möchte dann neu, dass Christus, sich das für Christus machen, sich ihm dienen, sich ihn möchte ehren mit dem. dass wir das wieder neu bekennen. Haben wir uns doch kurz Zeit auch hier dafür. Unermüdlich Jesus nachfolgen. Was bist du für ein Typ? Du bist eher so ein gemütlich oder bist eher so ein aktive. Ich glaube, das spielt nicht so eine Rolle. Ich glaube, dass es einfach mal wichtig ist, dass wir aus einem Vertrauen auf Gott leben. Darf ich das Lobpreisteam nach vorne bitten? Dass wir immer wieder neu unser Leben auf das stellen, was Gott durch sein Wort uns zusagt. Dass wir immer wieder auch uns justieren. Was ist das Fundament, wo ich mein Leben draufstelle? Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns immer wieder neu herausfordern lassen. Dass wir immer wieder parat sind, auch Glaubensschritte zu gehen. Manchmal ist es auch der Schritt eben über den Bootsrand raus aufs Wasser, wo man sagt, jawohl, ich bin Jesus. Möchte ich wieder neu erleben? Möchte ich das übernatürliche Wirken in meinem Leben wieder neu sehen? Zünd du mich wieder neu an? Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir immer wieder auch überlegen, warum mache ich die Sachen, die ich mache? Geht es um mich oder geht es um Christus? Ja, und wir können jetzt in dieser Zeit, die wir jetzt noch haben, das Lied, das noch gespielt wird, einfach eine Möglichkeit haben, um darauf zu reagieren. Gott auch Danke zu sagen, für dass er zu uns redet. Auf diese Art und Weise, wie wir das gerade heute Morgen auch erlebt haben. Vater im Himmel, ich möchte dich loben und preisen. Ich möchte dir einfach Danke sagen für, dass du mit deinem Sohn, Jesus Christus, einen Zugang geschaffen hast, wo wir unser Leben darauf bauen können. Und wir dürfen uns weiterentwickeln. Und wir dürfen erleben, wie es besser wird. Auch wenn es manchmal nicht ganz so aussieht. Danke dir für die Apostelgeschichte, die wir haben dürfen durchgehen und wo gerade das sichtbar ist, wie du, wenn du in das Leben von uns hineinwirkst, dann verändert sich etwas und es verändert sich zum Guten. Menschen werden gesund. Der Fokus wird gerichtet. Eine andere Art von Miteinander ist möglich. Und dafür danke ich dir. Danke dir auch jetzt gerade auch für die Botschaft, die wir heute gehört haben. Danke dir einfach, dass du uns hilfst, dass wir unermüdlich dranbleiben können. Dem, dass wir vertrauen. Dem, dass wir uns herausfordern lassen. Und dem, dass wir immer wieder auch unser Motiv, warum wir Sachen überprüfen. Ich danke dir dafür. Amen.